Im folgenden Gespräch habe ich den Science-Fiction-Autor Bodo Kroll zu Gast. Bodo ist jemand, der vor Ideen nur so sprudelt und eine unglaubliche Kreativität besitzt. Und wie ihr gleich selber hören und sehen werdet, ist für ihn der Spaß am Schreiben und der Spaß am Leben das Wichtigste. Er ist nämlich nicht nur Autor, sondern auch Standesbeamter, Profitänzer und Musiker. Über all das und natürlich auch über das Schreiben und die Fantastik hat er mit mir in der folgenden Stunde gesprochen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Fantastik-Kongress 2016, lieber Bodo.
Hallo, ich grüße dich auch und freue mich über die Gelegenheit, hier ein wenig mit dir zu plaudern.
Dann sei so gut und stell dich mal kurz vor, weil der ein oder andere wird dich wahrscheinlich noch nicht kennen.
Ja, da gehe ich eigentlich von aus, obwohl ich lange schon im Geschäft bin. Mein Name ist Bodo Kroll, ich komme jetzt zurzeit aus Cuxhaven, bin 54 Jahre alt, schreibe schon seit meinem 12. Lebensjahr, habe dort auch schon in Genre-Magazinen, Fandom und was es alles gibt, veröffentlicht. Meinen ersten großen Roman hatte ich 97. Überraschungserfolg, war damals gleich prämiert worden vom Deutschen Science-Fiction-Club. Freute mich darüber, dass ich deswegen auch gleich 3 Romane im Stück schreiben konnte beim Verlag. Der hat mir gleich einen entsprechenden Vertrag angeboten. Ja, und seitdem, immer wenn es mir die Zeit erlaubt, schreibe ich mal wieder 10, 20 Seiten und nach 3, 4 Jahren oder vielleicht auch ein bisschen eher ist der nächste Roman fertig, den ich dann immer veröffentliche und mich freue, wenn ich Feedback bekomme. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste, nicht die Verkaufszahlen, sondern das Feedback und vor allem auch die Diskussion. Es gibt nichts Schöneres, als mit Leuten über einen Roman zu plauschen und anschließend zu sagen, hey, das ist gut gemacht oder das hättest du so machen können. Da sagen sie, was ich nicht so schön ist, wenn einer sagt, ey, der war voll doof, ey, und mir keine Begründung gibt.
Ja, ohne Begründung weiß man nicht, woran es gelegen hat.
Ja, ich erinnere mich gerade an eine nette Dame, die kam aus dem Emsland, die hat mir eine nette Mail geschrieben, ich fand ihren Roman, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, furchtbar, ich glaube, der 4. war das. Dann habe ich sie gefragt, warum fanden Sie den furchtbar? Ach, der war so furchtbar spannend, den musste ich sogar zur Toilette mitnehmen. Ja, das ist ja in Ordnung. Aber das hat mir dann natürlich wieder Auftrieb gegeben. Das ist immer eine schöne Sache.
Ja, und gut, dass du nochmal nachgefragt hast, sonst wäre es beim furchtbar geblieben.
Nein, aber ich glaube, ich habe nur ein einziges Mal eine Stellungnahme geschrieben, die etwas, wo ich nachgehakt habe. Das fand ich nicht nett. Da merktest du, da gab es eine Rezension und du konntest an der Rezension schon merken, der hat die ersten 100 Seiten geschrieben, gelesen, Entschuldigung, und hat dann aufgehört. Hat aber den gesamten Roman beurteilt. Ja. Und der hat von mir eine Antwort gekriegt, nur in dem Rahmen, dass ich gesagt habe, also wenn sie schon eine Rezension machen, dann lesen sie doch bitte bis zum Schluss. Weil die Plausibilität, warum das alles so war, die hatte sich erst auf den letzten, sage ich mal, 30 Seiten ergeben. Da führte ich denn die ganzen Handlungsfäden zusammen. In dem Roman waren, glaube ich, ja 3 Handlungsfäden, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Und ich habe dem Leser denn die Gemeinheit angetan, dass ich ihm lauter falsche Fingerzeige gegeben habe, sodass sie immer kombinieren konnten. Ach, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Aber tatsächlich war es natürlich völlig anders. Und ich habe dann ganz überraschend den Knoten gelöst und die 3 Geschichten zusammengeführt. Ich finde auch recht originell. Nur, wer dann natürlich nur die ersten 100 Seiten liest, der sagt dann, no, das ist ja nichts. Aber er hat sich einfach nicht die Mühe gegeben. Und dann kann er sich die Rezension auch sparen.
Ja, da kann er halt höchstens sagen, gut, der Anfang hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich nicht weitergelesen. Aber über das gesamte Buch zu urteilen, ist ja dann eigentlich unmöglich.
Ja, aber sowas wird dann natürlich auch veröffentlicht. Und ich weiß gar nicht, es war irgendeine Zeitschrift aus Leipzig. Da war ich ein bisschen traurig drüber. Aber es ist okay. Du weißt selbst, man hat immer entsprechende Downshots oder wieder ein paar Highlights, die einen wieder rausholen. Ne? Man ist, das sagte ich eingangs ja schon, immer viel zu dicht an den Geschichten dran, um selbst sich beurteilen zu können. Deswegen braucht man immer ehrliche Freunde, die einem das Manuskript um die Ohren hauen und sagen, mach's nochmal oder besser was anderes. Oder sagen, oh, die Idee ist ganz brauchbar. Ich kann mich entsinnen, das war Buch Nummer 5. Da saß ich unterm Dach beim schönen Tee, das macht man in Norddeutschland, im Schaukelstuhl wie die alten Leute. Es war knackekalt draußen mit meinem besten Freund Cornelius, der schon seit Sandkistenzeiten meine Geschichten beurteilt und auch hilft, sie zu gestalten. Und da brauchte ich eine Idee, um meinen Protagonisten, meine Heldin, von Punkt A nach B zu bekommen. Und dann saßen wir zusammen und ich sagte, die erste Idee, abgedroschen. Zweite Idee, Bodo, das hattest du schon im Buch 1. Ach ja, stimmt. Die Idee. Nee, sagt er. Nee, das ist Müll. Das ist keine gute Idee. Und irgendwann sagte ich dann, was hältst du denn von der und der Idee? Mit statt magnetische Steine, Zeitsteine. Wie Zeitsteine? Ja, Steine, die sich denn durch die Zeit anziehen oder abstoßen, wie Magnete halt. Das könnte man doch mal als Antrieb benutzen. Das habe ich noch nie gelesen. Das ist eine gute Idee. Mach was draus. Ja, also habe ich denn da eine Geschichte draus gebastelt, aus diesen Zeitsteinen. Ne? Um wieder eine neue Art von Antrieb eigentlich zu kreieren, um von
Ja.
A nach B zu kommen.
Ja, ich
Ne?
glaube,
Und durch.
Zeitsteine hat es sonst auch noch nicht gegeben, wenn ich mich nicht irre.
Nee, also Cornelius, da hatte ich ganz, ganz viel von, der liest Bücher wirklich nach Gewicht. Also der hat eine Bibliothek, der hat Räume damit voll. Ganze Räume. Er hat auch ein sehr, sehr großes Haus und das ist zugestellt bis oben mit Büchern. Und er hat sie alle gelesen, mit Sicherheit teilweise auch mehrfach. Und gerade im Bereich Science Fiction, Fantastik ist er sehr, 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 sehr belesen. Ich glaube, da gibt es kaum ein Buch, das er nicht gelesen hat. Und wenn er sagt, eine neue Idee, mach was draus, ja, dann kann ich schon mal sagen, nicht schlecht. Und wenn er sagt, schmeiß dieses Buch weg, dann schmeiß ich es weg. Dann bin ich ihm auch nicht böse. Dann bin ich ihm dankbar, bevor ich das noch jemand zeigt, der es nicht sehen möchte.
Ist ja dann quasi dein Fachberater, was die Science Fiction angeht.
Auf jeden Fall habe ich also Mareike aus dem Hamburger Raum und Cornelius hier aus diesem Raum. Die kennen sich auch nicht, sind aber beides gute Freunde von mir. Und wenn die reflektieren, ist eine gute Story, ist eine schlechte Story. Naja, dann halte ich mich zu 90% dran. Der allerneueste Roman, der ist jetzt noch in der Lektorierung beim Amrum Verlag. Das ist so eine Zeit-Fantasy-Geschichte. Da sind sie beide mit gemischten Gefühlen bei. Aber ich fand die Story so gut, dass ich zum ersten Mal gesagt habe, ach, ich schicke die doch noch mal zum Verlag. Und weiß ich nicht, was ich da als Antwort bekomme. Auf jeden Fall ist das mit Sicherheit überarbeitungswürdig.
Das ist ja eigentlich immer so.
Und wenn nicht, mein Gott, dann schreib schon wieder die nächste Story. Ich habe den Kopf schon wieder so voll mit Ideen. Ja, mal gucken, wann der fertig wird. Ich bin beruflich sehr, sehr viel unterwegs, fahre seit vielen Jahren allerdings nur noch mit dem Zug. Und wenn ich von hier, von der Nordsee bis nach Fulda zum Beispiel runter muss, dann bin ich roundabout 6 Stunden unterwegs. In 6 Stunden kann ich bis zu 10 Seiten schreiben.
Ja.
Einmal hin, einmal zurück sind 20 Seiten. Und ich bin beruflich öfters mal in dem Bereich unterwegs. Dann kannst du schon mal ausrechnen, dass ich nach 2, 3 Jahren wieder einen neuen Roman fertig habe.
Stimmt, einfach mal so nebenher geschrieben auf der Reise.
Ja, die Ideen sind ja alle da im Kopf. Mir fehlt einfach die Zeit, neben den ganzen anderen beruflichen Aktivitäten, man muss ja nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdienen, um zu leben, um die Bücher zu schreiben.
Juckt es dich dann nicht manchmal so in den Fingern, so, ah, eigentlich würde ich ja jetzt gern weiterschreiben und vielleicht bleibe ich einfach mal sitzen?
Ja, dann verpasse ich meine Station, muss ich aussteigen. Aber im Urlaub so schön auf der Terrasse, irgendwo im südlichen Hotel, mit einem guten Glas zu trinken dabei, da schafft man natürlich auch sehr, sehr, sehr viel. Das eine Buch, von dem ich dir berichtet habe, was ich mit über 350 Seiten mal eben weggeschmissen habe, nachdem beide gesagt haben, ist nichts, das habe ich auch in einem wunderschönen Urlaub in einem Stück runtergeschrieben. Mit völlig wieder schrägen, verrückten Ideen, die natürlich wieder vollkommen plausibel sind, wenn man die Geschichte liest. Und vielleicht auch den einen oder anderen kritischen Unterton, aber den kann man auch durchaus, sage ich mal, übergehen oder wie man das eben möchte. Und oftmals sind es auch immer wieder die Sachen, die sich ergeben. Zum Beispiel bei der eiskalten Fusion. Das war eine ganz andere Geschichte. Da hat mich damals der Heine Verlag draufgebracht. Den hatte ich den Roman Vieh hingeschickt und da kriegte ich einen Anruf und die sagten, völlig toller Roman, dies und das. Und ich hatte schon die Glückshormone im Blut, dass ich sagte, Mensch, Heine findet dein Buch gut. Und dann kam ganz zum Schluss die Antwort, schade, dass es nicht in unser Verlagsprogramm passt.
Ah.
Und dann sagten sie mir, schreiben Sie doch mal einen fantastischen Thriller. Den würde ich Ihnen, wenn Sie den so hinkriegen, sofort abnehmen. Ja, nun war gerade das Buch 5 fast fertig, also kam Buch 6, ein fantastischer Thriller. Da fing ich an zu schreiben. Eiskalte Fusion hieß der oder heißt der immer noch. Und da habe ich dann auch wieder eine völlig wilde Geschichte gespawnt. Und dann gab es wieder Synergieeffekte. Ich bin ja vom Beruf Standesbeamter, bin auch umgangssprachlich Ausbilder in dem Beruf. und kriegte dann eine Mail von einer Dame aus Schleswig-Holstein. Sie ist auch Romanautorin und wollte ein Buch schreiben über kriminelle Adoption. Hat mir das Skript geschickt und wollte dann meine Fachmeinung dazu haben. Da musste ich ihr das ganze Ding gerade umstricken, weil das hatte mit Adoptionsrecht in Deutschland gar nichts zu tun. Natürlich googelt man so eine Frau und da kam raus, dass sie eine Spezialistin ist über Kernphysik.
Ui.
Und wo hat sie gearbeitet und studiert? Zufälligerweise in Garching, im Max-Planck-Institut, genau da, wo mein Buch handelt.
Das ist ja ein Ding.
Ja, also angeschrieben, die gute Frau, oder mit ihr auch viel telefoniert, hätten sie auch mal Lust, über mein Buch rüber zu gucken. Ein Ergebnis war, sie hat natürlich auch mein Buch umgestrickt. Ganz viel Fachchinesisch drinne, da musste ich auch ein bisschen kürzen, aber ich habe dann auch überlegt, lasse ich es drinne oder lasse ich es nicht drinne. Nur, ich habe es drinne gelassen, weil die paar Seiten, der es nicht interessant findet, der kann das einfach überblättern. Aber andererseits, das Buch hat so viel Fachwissen und Know-how drinne, das ist also vom Science-Thriller, also jetzt wirklich unglaublich fundiert. Weil sie hat mir also die ganzen Sachen, die ich so mit Leistungskurs Physik mal so dachte, dass es läuft, komplett rausgeboxt und mir sehr, sehr viele Informationen gegeben, wie es tatsächlich in der Kernphysik läuft. Wenn da 1000 Leute rumlaufen, dann sind da 850 von Tischler, Handwerker, Schlosser. Hätte ich nie für möglich gehalten. Dann sind eine Handvoll Ingenieure da und die wirklichen Kernphysiker, die dann durchgeistig durch die Gänge schweben, das sind nur ein paar Leute. Und die Ingenieure haben die Aufgabe, die Ideen, die die Physiker entwickeln, die rumlaufen, so umzubauen, dass die Handwerker es kreativ umsetzen können. Wusste ich vorher nicht. Bis zur Ausstattung der ganzen Büros, was sie da für Rechner haben und Vernetzungen haben, das war sowas von interessant, dass das konnte ich nicht löschen. Das musste in das Buch mit rein. Ne?
Es ist ja auch
Ja, und
toll, wenn man
da.
dann so einen Einblick hat, also so einen richtig tiefen Einblick.
Ja, also wahnsinnig toll zu recherchieren. Ne? Ohne dass ich jetzt dort war, habe ich unglaublich viele Informationen über das Max-Planck-Institut da in Garching erfahren und natürlich auch verarbeiten können. Ich hatte denn selbst mit den Leuten dort vor Ort auch noch geschrieben, auch telefoniert. Die fanden das auch gut, dass ich ihr Institut einfach mal in so einem Science-Thriller verarbeite. Hat viel positives Feedback bekommen und dann haben sie mir sogar noch Fotos geschickt von der Arbeit da, die ich dann auch verwenden durfte. Also war echt toll. Hat Spaß gemacht.
Und was ist dann aus Heine geworden?
Danach, Heine gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Du weißt, er hat ja alles random aufgekauft. Und ich habe dann mal versucht, mit dem guten Mann, der das gesagt hat, bei Heine mal zu telefonieren, den gab es bei Heine dann auch nicht mehr. Ich bin dann statt in der Heine-Redaktion in eine Random-Redaktion gelandet. Und das Interesse von den Leuten an irgendwelchen Autoren oder Büchern ist null. Weil Random hat natürlich eine ganz andere, wie soll ich sagen, Produktausrichtung. Die haben ja mehr Interesse, denn auch ihre englischsprachige Literatur zum Beispiel über die bekannten Wege zu verkaufen. Das ist ja wie bei Waschmitteln. Der Name Heine gilt seit Jahrzehnten in Deutschland für eine bestimmte Art und Qualität von Büchern und die ist einfach eingekauft worden und wird benutzt. Und das ist ja bei vielen anderen Produkten auch. Wenn man dahinter schaut, stehen ja ganz andere Namen dahinter. Ich habe
Das
das von
stimmt,
den
ja.
80er Jahren mit Musik gehabt. Wenn du wirklich dahinter guckst, welche Mechanismen hinter der ganzen Musikproduktion stehen dir die Haare zu Berge. Ich hatte das in den 80er Jahren, als ich sehr, sehr viele CDs und Musik produziert habe, auch gehabt. Da sind viele deutsche Namen, Polygram, Polydor und wie sie alle heißen, auch heute noch heißen, und auch andere namhafte Firmen, in Wirklichkeit in der Hand von US-Musikfabriken. Und die arbeiten genau andersherum. Das sieht man auch an der Musikart. Die suchen nicht Künstler und in der Hoffnung, dass da was draus wird, sondern die machen Marktanalysen und produzieren danach Künstler.
Interessant.
Interessant. Das ist also der Markt ist praktisch wie bei Waschmittel. Und wenn du da auftauchst, hast du da auch keine Musikredakteure, sondern du hast bestenfalls Marketingleute da. Und die schauen dann höchstens, passt das Produkt in unsere jetzige Kampagne rein oder in die jetzige Marktanalyse. Oder die übernehmen von kleinen Independent-Labels Gruppen oder Musik, die bereits gut verkauft wird und kaufen dann einfach das Ding auf, um es bundesweit zu vermarkten. wenn Sie meinen, das könnte klappen. Und dann sehen Sie auch im Kleinen, dass es klappt. Das ist auch ein sehr hartes Ellbogengeschäft, wo sehr viel Schmutz auch läuft.
Das klingt auch
Da bin
ziemlich
ich auch.
seelenlos.
Ja, ist es auch. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. In den 80er Jahren war ich da sehr viel drin. Deswegen habe ich mich da aus den 80er Jahren auch verabschiedet. Ich mache immer noch viel Musik, auch mit vielen Freunden. Wir haben auch viele Auftritte, so ist es nicht. Aber ich habe dann danach in den 90ern einfach mehr Bücher geschrieben, weil ich da einfach mehr Spaß dran hatte, als jetzt kreativ selbst noch weiter Stücke zu produzieren. Das ist auch immer wahnsinnig viel Arbeit. Man sitzt ja viele, viele, viele Wochen für nur einen Song im Tonstudio, um das alles zusammenzubasteln. Dass man sagt, ja, so traue ich mich jetzt, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Ne? Das ist wie mit dem Buch.
Ja, das stimmt.
Ja.
Habe auch ein bisschen Musik gemacht, aber nur so auf Spaßebene deswegen. Aber wir haben
Richtig.
auch Lieder aufgenommen und sind aufgetreten, also so prinzipiell weiß ich, wie das funktioniert.
Welche Richtung wart ihr denn unterwegs?
Ja, das war so, ich sag mal Rock mit deutschen Texten.
Oh, schön.
Wie ist
Nein,
es bei dir?
du, ich bin da völlig schmerzfrei mit, was jetzt die Richtungen angeht. In jungen Jahren habe ich mit 12, 13 war das denn, was weiß ich, angefangen von Uriah Heep bis hin Cat Stevens, alles durch. Dann hatte ich, was weiß ich, Chormusik, Erfahrung mit Klassik. Dann bin ich in eine Partyband reingekommen, da wurde richtig Geld verdient. Das mache ich auch heute noch immer nebenbei. Und man glaubt gar nicht, wie anspruchsvoll die Musik ist. Da musst du von Klassik, von Strauß-Walzern, sage ich mal, die wirklich anspruchsvoll sind und die dich voll fordern, bis hin zu Katy Perry alles bringen können, über Klassiker. Und du musst dich mit der ganzen Musik auch auseinandersetzen. Als ich mit 16 zum ersten Mal die Partitur von Strauss gesehen habe, da dachte ich zuerst, das wird Müll, muss ich jetzt spielen, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich die Brücken gesehen, wie genial der von einem Thema ins andere gekommen ist. Und dann sage ich, oh, wie ist der da drauf gekommen? Das ist wie ein Buch, verstehst du? Du guckst da rein und sagst, Mann, ist das eine tolle Idee. Und das ist eine tolle Idee. Und dann spiele ich die und bin schon ganz begeistert, wo geht's denn jetzt hin? Dass meine Liebe zur Klassik zum Beispiel geweckt worden ist. Es gibt unwahrscheinlich gute Klassiker, wo ich sage, das hat einen Grund, warum die nach Jahrhunderten immer noch gespielt werden. Wo ich sage, boah, wie konnte der Typ auf diese tollen Themen kommen und die so genial verarbeiten und diese Klangbilder schaffen? Leider gibt es auch da jede Menge Müll und es gibt ganz wenig heutige Komponisten, die, sage ich mal, populär musikalisch unterwegs sind, wo ich sagen muss, hey, das ist richtig toll gemacht, von der Arbeit her, ne?
Wobei die vielleicht auch erst so in der Rückschau nach ein paar Jahrzehnten, dass sich dann herausstellt, was lange übrig bleibt und was nicht.
Ja, ganz genau, recht hast du. Und schauen wir mal, es gibt ja schon auch wieder modernere Klassiker, ne, wo man dann einfach mal raufguckt. Und der Rest ist halt, ja, Musik ist ganz viel Emotion. Und die Emotion muss transportiert werden von der Bühne. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Partymusiker unterwegs bin, auch da kommt es nicht auf den richtigen Ton immer in jedem Fall an, sondern es kommt darauf an, dass wir die Emotion, die gute Laune rüberbringen. Denn die Leute wollen gute Laune haben, die wollen ja selbst gute Laune haben. Also hat es keinen Zweck, miesepetrig auf der Bühne rumzusitzen. Und genauso mache ich Lesungen. Wenn ich eine Lesung gebe, dann bemühe ich mich mit Kleinigkeiten, und das sind oftmals nur Kleinigkeiten, die es wirklich ausmachen, eine gute Atmosphäre zu schaffen, Spaß zu haben, dass die Leute rausgehen und sagen, hey, war ein schöner Abend. Ne? Und wenn sie dennoch ein Buch von mir kaufen, ja, habe ich doch nur gewonnen. Ne? Wenn nicht, bin ich auch nicht böse drum. Ich lebe ja Gott sei Dank nicht davon. Es ist ja nur eine Sache, die mir selbst Spaß macht und wenn ich ein bisschen Feedback bekomme. Ich war jetzt zum Beispiel das war Oberbayern. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ist der Ort? Bamberg war das, Entschuldigung, Bamberg war das, ja, Bamberg. Und da habe ich auch mit einem sehr jungen Studenten gesprochen, der hatte auch ein Buch von mir gelesen. Und dann haben wir uns sehr nett beim Bierchen unterhalten. Wirklich sehr nett, ein toller Typ war das. Und dann fragte ich ihn auch, was würdest du denn an dem Roman besser machen? Und dann hat er gesagt, also mir sind da schon zu viel Spannungsbögen drin. Ich sage, oh, das musst du erzählen. Hat er gesagt, ja, in dem Buch ist es so, du hast verschiedene Handlungsfäden, du spitzt den an und kurz bevor, das ist, wir wissen jetzt, was passiert, dann bist du ganz gemein und wechselst in den nächsten Faden wieder, die du dann auch wieder hochtreibst, bis es Man kann nur auszuhalten ist und dann wechselst du in den zweiten wieder, in den zweiten oder den dritten. Meistens habe ich zwei oder drei Handlungsfäden, die miteinander vernetzt sind. Und er sagte, ich würde es vielleicht schöner finden, wenn du einfach noch mal ein bisschen mehr erzählen würdest. Mann, da habe ich mich echt ganz doll bei ihm bedankt, weil das war ein toller Tipp. Habe ich viel drüber nachgedacht und den neuen Roman, den ich jetzt gerade schreibe, da berücksichtige ich genau das, dass ich weniger die Spannungsfäden bis aufs Äußerste anspitze. Das mache ich natürlich auch, klar. Aber dass ich auch mehr erzähle. Und dann habe ich die ersten 80 Seiten natürlich wieder Mareike und Cornelius geschickt. Übereinstimmende Meinung von Cornelius. Ey, das kannst du so weglesen, das ist gut. Kommentierung von Mareike für die ersten 80 Seiten, sagte sie, erzähl mir nicht, wie es weitergeht. Ich will das nicht wissen. Gib mir das Buch, wenn du es fertig hast.
Sehr gut.
So, zwei positive Meinungen. Also vielleicht doch besser gelungen als dieser Fantasy-Roman, der jetzt über eine lange Zeitebene geht, wo ich versucht habe, auch ein komplett neues Fantasy-Universum zu schaffen. Weit weg von Tolkien, weit weg von auch Harry Potter oder den anderen Geschichten. Naja, und da sind die Meinungen ja bis jetzt sehr weit auseinandergegangen. Da bin ich auch gespannt. Aber es ist ja immer mehr schwierig, ein eigenes Universum zu schaffen.
Naja, sieht
Ne,
man mal
ohne
was.
etwas zu kopieren.
Da sieht man mal, was Gott leisten muss, wenn es ihn gibt. Wenn wir schon an so einem kleinen Buch scheitern oder unsere Schwierigkeiten haben.
Der Reiz macht doch gerade solche Aufgaben aus. Ne? Wenn ich an die ersten drei Bücher denke, da hatte ich den Helden auch bei Tom. Das erste Buch dieses Universums. So. Der findige Leser ist natürlich sehr schnell darauf gekommen, dass ich nicht unser Universum meine, sondern ein anderes. Okay? Und der Auger Tom, er spannt natürlich mal eben die Geschichte über, ich glaube, 300.000 Jahre, ohne dass er es weiß. Oder noch ein bisschen mehr. Und das Buch habe ich so aufgebaut, mich störten immer die Leute, die in der Buchhandlung die erste und die letzte Seite gelesen haben. Kennst du die?
Na,
Ja?
natürlich. Ich würde niemals das Ende zuerst lesen.
Also habe ich mir den Spaß gemacht, eine Story genauso aufzubauen, dass die ersten fünf, sechs Seiten identisch sind mit den letzten fünf, sechs Seiten.
Sehr
Wort
gut.
für Wort. Und das muss natürlich plausibel sein. War es in dem Buch auch. Und dann habe ich mir wirklich den Spaß gemacht, diese Leute zu beobachten und die völlig konsternierten Gesichter zu sehen. Was ist das denn? Was ist das denn? Da habe ich mir also wirklich den Spaß gemacht, mich, als die Buchpräsentation durch die örtlichen Buchhandlungen geht, man hat dann ja Connection und sagt, komm, wir machen mal einen Ständer mit meinen Büchern, ich gebe mal meine Lesung oder ich halte mich dann auch mal da durchaus mal eine Stunde vor der Lesung und beobachte mal die Leute, wenn sie denn in den Büchern blättern. Um dann einfach mal ihre Gesichter zu sehen, wenn sie denn völlig durch den Wind waren, wenn sie gesehen haben, was ist das denn? Ne? Damit habe ich sie gekriegt, aber ich habe sie natürlich auch damit bekommen, dass sie neugierig wurden, dass sie einfach mal wissen wollten, was geht da ab? Ne? Ja gut, das Buch ist ja nicht umsonst prämiert worden, es war eine völlig abgefahrene, schräge Geschichte. Und die Trilogie habe ich abgeschlossen damit, dass auch wieder völlig plausibel mein Held Auger Tom sein Universum sprengen musste. Man kann ja mein Universum sprengen, ne? Und hat natürlich nicht hingehauen. Kann ja mal passieren. Endergebnis war, die dritte Geschichte handelt also auf unserer Erde, hier ganz normal. Wobei hier auch ein paar Aliens rumflogen und auf eine ganz normale Idee kam. Das war, glaube ich, Klonschaf Dolly. Kann sich vielleicht entsinnen, war mal damals auch mal angesagt.
Ja.
Und da habe ich denn die perfekte Maschine gefunden. Die perfekte Maschine ist biologisch. Überleg doch mal, jedes Lebewesen versorgt sich selbst mit Energie, hat selbst Heilungsprozesse, wenn es kaputt geht, achtet auf sich selbst, dass es nicht kaputt geht. Und wenn du das auch noch hinkriegst, dass es selbst fleißig produziert, hast du doch die perfekte Maschine. Und reproduzieren tut sie sich auch noch.
Ganz genau. Im Gegensatz zu
So.
den normalen Maschinen.
Ja, und nun hast du per Alien, die sagen, ey, zwei Handvoll Gene kann man super präparieren. Wir gucken mal, ob wir auf der Erde was machen können. So ging die Geschichte eigentlich los. Dann haben sie also dominierende Spezies mit Menschen angefangen, haben sie in einem mittelgroßen Städtchen einfach mal, wie das auch bei Dolly gemacht wurde, per Virus den Genpool ein bisschen frisiert und ein halbes Dutzend Kinder infiziert, Mädchen wohlgemerkt, mit besonderen Applikationen, die sie vielleicht mal gucken wollten, wie es sich entwickelt. Dann merken sie aber, dass das nicht hinhaute. Es war ein Fehler. Wenn diese extra genetischen Applikationen haben sich am X-Chromosom rangehängt. Hat also für sie nicht funktioniert. Sie haben sich dann um Hunde gekümmert, schnellere Reifezeit, hochentwickeltes Nervensystem. Und diese sechs Mädels haben sie laufen lassen, weil hat ja nicht funktioniert. Falsch. Die sechs Mädels kamen in die Pubertät, kannten sich auch nicht, lebten nur in einer Stadt und jedes Mädel kriegte eine besondere Eigenschaft. Lucias Welt war das genau. Und die Heldin Lucia war ein intergalaktisches Ordnungsgerät, was sie aber nicht wusste. Nun musst du Menschen klar machen, dass du was siehst, was keiner sieht. Mach mal einen Blinden klar, was Farben sind.
Tja.
Und das arme Mädchen war 12, 13, als das losging. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Mädels haben also sich zusammengeschlossen. Und das musste natürlich bei Bodo wieder völlig schräg sein. Sie mussten verhindern, dass der Genpool, der jetzt veräußert werden sollte im Universum, andere Märkte erreicht und mussten das feindliche Raumschiff irgendwie aufhalten. Ja, wie sollen das Jugendliche machen? Die mussten hinterherfliegen. Zusammengeschlossen gaben sie ein Raumschiff. Das Antrieb, alles gehabt, sie war das Ordnungsgerät, ne? Bloß wie fliegen die los? Was brauchst du dazu? Na gut, dann hatten sie einfach immer eine Scheune, so ein, nee, Scheune ist das falsche Wort, so eine Gartenlaube, in die sie sich immer getroffen haben. So richtig, so Kanonenofen, Schornstein oben drauf. Und das Ding war das Behältnis für den ersten intergalaktischen Raumflug, den die Menschheit machte. Das waren die Jugendlichen, die dann mit ihrer Gartenlaube gestartet sind.
Mithilfe
Natürlich.
der Außerirdischen, im Endeffekt.
Bitte?
Mithilfe
Ja,
der
gut.
Außerirdischen.
Ja, gut, aber verstehst du, die Idee ist einfach völlig logisch. Sie mussten das andere Raumschiff aufhalten. Naja, und sie haben sich eben festgestellt, wenn sie sich zusammenschließen, ergeben sie ein Raumschiff. Die brauchen nun ein Behältnis. Also sind sie mit denen gestartet. Was natürlich ziemlich schräg ist, mit der Gartenlaube auf Überlicht zu gehen.
Ja, stelle ich mir auch gefährlich vor.
Ja, gut. Jedes Mädel in dem Alter hat auch Intimfeindin und auf der Party zum Beispiel lag denn eine Intimfeindin im Gras, hat gerade einen Joint geraucht und sieht die Gartenlaube starten und sagt, starkes Zeug, ey. Gut, du merkst, es ist immer ein bisschen schräg. Ja, und die haben es natürlich geschafft, ich will nicht die ganze Geschichte erzählen, aber dabei haben sie denn seltsame Energiespuren im All gefunden und wen kratzen sie da zusammen? Auge Tom, der gerade sein Universum gesprengt
Ach
hat.
ja.
Ja, und der rematerialisiert, nachdem sie also die Energiefäden zusammengezogen haben, auf ihrer kleinen Forschungsreisetrip, nicht, zurück zur Erde. Und er wundert sich dann natürlich, was ist auch mal ein Experiment geworden, hat wohl nicht geklappt. Naja, und im Hinterhinein stellt sich dann raus, er ist verantwortlich für den Urknall, der ja nicht ganz so geklappt hat, wie er es vorhatte.
Oh lala.
Ja, und dann fragt denn einer von den Jugendlichen, sind Sie Gott? Nein, ich heiße Auber Tom. Wieso? Wer ist das? Also du merkst, es ist immer völlig logisch, immer vollkommen nachzuvollziehbar in der Story selbst, aber die Story selbst ist, wenn du drauf guckst, einfach nur unglaublich schräg. Und in dem Moment bin ich auch ganz weit weg von Star Trek mit Borg oder irgendwelchen Robotern oder irgendwelchen ganz wilden Technikgeschichten, aber auch ganz, ganz weg von Perioden, die ich natürlich als Jugendlicher auch gelesen habe. Das ist ein völlig eigenständiges Universum
Da
gewesen.
würde mich jetzt mal interessieren, es klingt jetzt ein bisschen blöd, es ist halt so eine bescheuerte Standardfrage, aber wie du auf diese Ideen kommst, weil wenn du, bei anderen Leuten inspirieren sich halt, was weiß ich, von Star Trek, Perioden oder sonst irgendwas, aber diese schrägen Ideen, das ist ja dann was anderes, das muss ja irgendwo herkommen.
Du, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe dir ja eingangs bei der Begrüßung gesagt, ich bin jetzt vor 2 Tagen nachts aufgewacht und die Idee musste raus. Obwohl Cornelius sagte, das ist gut für eine Comicserie oder für eine US-Ferienserie, aber schreibt da nur nichts von. Vielleicht mache ich da nochmal eine Kurzgeschichte von. Da bin ich nachts aufgewacht und hatte ein rochenähnliches Haus, aber das Haus war gepflanzt, das lebte. Und da ging ein wirklich ganz, ganz dünner Tentakel oben raus, wie beim Rochen auch. Und dieser Rochen war ein Bogen, der wieder zu Boden ging. Der hatte also 2 Füße und einen Schnabel und der graste. Und das Haus lebte davon, weil dieser Riesenrüssel im Umkreis von ein paar hundert Metern um das Haus rumlief und eben friedlich da die Hänge abgraste und auch nicht jeden in sich wohnen ließ. Und wer das Haus nun gepflanzt hat und die anderen Geschichten, gut, das will ich nicht alles erzählen, aber da wohnte denn ein Witwer drin mit seiner kleinen Tochter und ein paar andere schräge Typen. die dann wieder die eine oder andere verrückte Aufgabe zu lösen hatten.
Hast du das geträumt oder lagst du da so im Bett und dann kam dir das?
Nee, ich bin aufgewacht. Ich habe das geträumt.
Das ist ja
Ich
klasse.
war mitten in dieser Geschichte drin und habe die betrachtet. Und dann bin ich aufgewacht. Das ist genauso mit der Musik. Wenn ich jetzt eine Melodie habe, ich weiß das von Barry Gibb oder anderen Leuten auch, wenn man die wieder mal liest, die haben ein Diktaphon auf dem Nachttisch liegen. Die wachen nachts auf, haben eine Melodie, singen die ein. Und er sagt selbst, von 100 Melodien sind 99 Schrott. Aber eine, die gefällt mir noch beim Frühstück oder 2 Tage später, wenn ich sie mir anhöre. Und dann gehe ich mit den anderen Jungs ins Tonstudio, die machen einen Song von. Geht mir genauso, aber mir geht es genauso auch mit diesen ganzen verrückten Ideen. Wie dieses Beispiel mit diesem grasenden Haus, wo Cornelius sagte, ist schräg, ist aber Schrott, vergiss es. Habe ich halt ab und zu auch Ideen, wo er sagt, ey, das ist gut, mach mal. Beispiel die Magnetsteine, von denen ich dir erzählt habe.
Ja.
Wo ich einfach, wie nennt sie das? Schreibblockade? Nein, Schreibblockade habe ich nicht. Aber eine Ideenblockade gehabt. Wie kriege ich Protagonist von A nach B? Und er hat mir da halt das mit diesen Zeitsteinen gesagt, das ist eine gute Idee, das gab es noch nicht, mach das. Da brauchte ich einfach mal so einen kleinen Schubs. Und diese Schubse bekomme ich von diesen beiden sehr lieben Menschen, die ich sehr, sehr schätze. Und damit habe ich den, wie soll ich sagen, den Filter, den ich brauche, von all den verrückten Ideen, die mir laufend durch den Kopf schießen, die sagen, das ist gut, das ist nicht so gut. Und so sortiere ich das dann einfach. Und aus den Ideen, wo sie dann sagen, da schreibt man ein bisschen mehr von, dann schreibe ich da ein bisschen mehr von. Und wenn sie wie beim letzten Buch, was jetzt in Arbeit ist, sagen, wie Mareike das sagte, hey, super Stoff, ich will, sag mir nicht, wie es weitergeht. Ich will da noch am Ball bleiben, das ist zu spannend. Ja, gut, das ist eine tolle Aussage. Kann durchaus sein, wenn ich jetzt die nächsten 200 Seiten geschrieben habe, dass sie dann sagt, man hätte ich mehr erwartet. Okay, dann ist das eben so.
Wie machst du das denn dann? Diese Ideen sind schon da. Formst du die dann vorher schon so ein bisschen aus, bevor du so hinschreibst? Oder setzt du dich gleich hin und lässt sie sich so weiterentwickeln beim Schreiben?
Meistens entwickeln die sich beim Schreiben. Ich habe ab und zu Protagonisten, die stelle ich mir denn genau vor. Und dann schreibe ich 80 Seiten und dann lese ich wieder mal die Beschreibung vom Protagonisten und stelle fest, huch, ist ja ein ganz anderer geworden, aber ist auch okay. Ne? Ich bin da relativ uneitel. Einfach mal, um jetzt irgendwas zu schauen oder zu machen. Ab und zu habe ich auch einfach eine tolle Idee. War bei Nixon zum Beispiel so, wie ich mir das Ende einfach so vorstellen kann. Und schreibe dann die Geschichte rundherum. Oder zum Beispiel bei Der Riss im Raum, da war das so, da hat mich mal ein Leser angesprochen, gesagt, oh, die letzten 60 Seiten, oh, ich konnte nicht aufhören, ich bin gestorben, das war so schrecklich spannend, weil man einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Meine Antwort war, geht mir genauso. Ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben, Mann, du brauchst einen Superknaller, womit du das Ende kriegst, die Kurve kriegst, wo keiner mit rechnet, was alle flasht. Und mir ist nichts eingefallen. Und dann habe ich weiter geschrieben, weiter geschrieben. Was soll jetzt kommen? Was soll jetzt kommen? Und dann kam es auch. Dann kam es wirklich. Und das war wirklich eine krasse Idee, weil der Held musste den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Er hatte die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und dann heißt es natürlich, wie komme ich aus der Nummer raus? Und der Leser war genauso gefangen, weil er war ja nun selbst in der Position des Protagonisten. Man versucht ja immer, dass die Selbstidentifikation mit dem Helden immer da ist. Und so hing der Leser da ja auch drin, ne, und war schier am Verzweifeln, wie der Held auch. Wie komme ich aus dieser Nummer bloß raus? Ne? Bis ich dann natürlich, das verrate ich jetzt natürlich nicht,
Nein.
aus der Nummer rausgekommen ist. Ne?
Aber zum Glück ist dir was eingefallen. Ich meine, wenn dann kein Ende kommt, was macht man? Dann hat man dieses schöne Manuskript und ja, irgendwie das kleine Stückchen fehlt noch.
Ja, das finde ich immer so schade. Ich will jetzt ja keine Namen nennen, aber es gibt viele wirklich tolle Autoren, die wirklich wahnsinnig tolle Bücher geschrieben haben. Die habe ich verschlungen. Die habe ich in einer Nacht durchlesen müssen, weil die so toll sind. Und dann liest du mal ein paar Jahre später wieder einen Roman und der hat so eine tolle Schreibe. Das macht so einen Spaß zu lesen. Und auf den letzten 50 Seiten merkst du, in welche Richtung das geht. Und dann sagst du, das meint er nicht. Und dann zeichnet sich das tatsächlich ab, dass richtig so ein zu erwartendes Kitschende kommt. Und dann da war ich also richtig enttäuscht, wenn ich so ein Buch dann lese, sag mal, Junge, das hättest du auch nicht nötig getan. Du hast sonst so tolle Ideen. Und dann plätschert das wirklich da so hin, am besten noch moralinsauer oder irgendwie, ne, wo denn der Held denn als Entwicklungshelfer denn von hinten zieht, weil er ja so demoralisiert und erkannt hat, dass er ja alles falsch gemacht hat und den Tod von Menschen zu verantworten hat oder so. Und dann sage ich, ach nee, nee, das tut nicht gut. Das geht besser. Und das ist schade, weil die Leute haben eine viel bessere Schreiber als ich. Ne? Die schaffen das also so tolle, wie soll ich sagen, Worte zu Sätzen zu verbinden, wo ich da auch lieben sage, Mensch, das ist ein echtes Talent, das habe ich nicht. Ne? Das möchte ich gerne können, aber so toll, da stehe ich auch hin, da kann ich nicht. Dafür habe ich dann eben andere Schwerpunkte. Bei mir passiert sehr viel. Und ich habe immer, das hast du jetzt ja schon mitbekommen, wirklich abgefahrene Ideen, die immer plausibel sind, die immer völlig schräg sind, aber die in dem Roman immer völlig schlüssig sind und die aber auch die Aufmerksamkeit des Lesers fordern. Ne? Ich habe zum Beispiel, hatte ich eingangs ja gesagt, jetzt das rosarote lebende Seeigel-Raumschiff in einer Geschichte gehabt. Auch vollkommen plausibel, das muss so sein. Wer das liest, versteht das, das musste so sein, das ging gar nicht anders. Da habe ich also zwei Zeitachsen miteinander verflochten. Und die kommunizieren miteinander, aber da musst du wirklich sehr genau lesen. Wer da also nur so schnell mal rüberfliegt, der verliert da den Faden nicht. Das habe ich auch nur einmal gemacht, weil ich habe auch Leser gehabt, die haben gesagt, das kam ich nicht hinterher.
Oh.
Dann sage ich, die Seiten liest man nochmal nach. Ne? Weil das wirklich, da muss man das im Hinterkopf behalten, warum das denn so ist. Ne? Und das ist natürlich schwierig, habe ich gesagt, okay, zu anspruchsvoll, weil man muss zu sehr am Ball sein. Aber da habe ich dann auch immer viele Anspielungen mit drinne. Das heißt ja nicht umsonst Hexen. Das habe ich abgeleitet vom Wort Hexen. Weil da spielt ein bisschen die Hexenverfolgung rein im Mittelalter. Aber bei mir basiert die auf Aliens. Ne?
Hätte man sich eigentlich denken können.
Naja, ist klar. Und die andere Geschichte ist, du kennst doch Underground, dieses Schild Underground
Ja,
in London.
genau.
Ja, und dann kam richtig die Idee, die beiden Gedanken noch miteinander zu verknüpfen. Also war das Cover eine Erdkugel und dann war das Schild Nexen darauf. Das Wort ist absichtlich so gewählt, X in der Mitte. Und das war ja praktisch, galt denn im Universum als ein, sage ich mal, verseuchter Planet, den man nicht aufsucht.
Ah ja.
Weil der nämlich befallen war von Hexen.
Aber das Cover ist jetzt ein gutes Stichwort.
Ja.
Da würde ich gerne wissen, ob du auch bei der Covergestaltung, beim Klappentext mitmischst oder ob das andere für dich machen.
Bei den ersten Büchern habe ich mitgemischt, weil das erste Cover fand ich nicht so toll. Da habe ich gesagt, das geht besser. Und dann habe ich bis zum Roman Nummer 4 zumindest mitgemischt, sage ich mal. Nummer 4 war Nexen, das hatte ich dir gerade erklärt. Klappentexte bemühe ich mich nicht zu machen, weil das liegt mir nicht so. Nee, aber Nexen zum Beispiel ist so eine verrückte Geschichte und der Klappentext auch, der ist so genial geschrieben. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, so einen genialen Text zu schreiben, wo ich ein deutsches Finanzamt einer riesigen Armada von Raumschiffen zu verknüpfen. Das ist einfach schräg. Ne?
Aber da wird auch jeder Deutsche das verstehen und lustig finden, weil da hat ja jeder irgendwie mit zu tun, mit den Ämtern, vor allem auch mit dem Finanzamt.
Ja, und nun bist du ein armer Zeitreisender aus der fernen Zukunft, der eine große Aufgabe hier zu erledigen hat, ohne aber jetzt auch die Zeit zu verändern. Die Idee in dem Roman war, dass diese Leute aus der Zukunft ein großes Maß an Zeit brauchten, um was in der Zukunft fertig zu bekommen. Sie hatten in der Zeit bis zu dem, ich sag mal, Überfall, der anstand, nicht die Zeit, darauf zu reagieren. Also sind sie weit in die Vergangenheit gegangen, um hier schon mal die Weichen dafür zu stellen, dass es denn in ihrer Zukunft fertig ist. Und dazu mussten sie in unsere Zeit zurück und kriegten Probleme mit dem Finanzamt.
Tja, nicht mit dem deutschen Finanzamt.
Nein. Deswegen, sie waren ja aufgrund der Kinofilme und so, haben sie ja mit Geheimdiensten oder anderen Sachen gerechnet. Aber dass auf einmal eine Steuerfahndung bei ihnen vor der Tür stand, das hat sie doch ein wenig schockiert.
Habe jetzt noch ein paar fantastische Fragen an dich.
Gerne.
Und zwar jetzt, stell dir mal vor, du hättest ein Zauberer oder einen verrückten Wissenschaftler, der dich in andere Welten oder andere Zeiten bringen könnte. Und wo würdest du da gerne mal hin? Und wer wärst du dann dort?
Also, wer wäre ich? Das wäre mir eigentlich, Entschuldigung, Norddeutsch gesagt, Schiedigol. Nein, das wäre mir Schiedigol. Aber was ich gerne machen möchte, ich möchte gerne natürlich intergalaktisch schnell das Universum bereisen können.
Wow.
Ich habe mal eine schöne Geschichte, Kurzgeschichte geschrieben, die lautete Der intergalaktische Milchmann. Weil ich lebe hier ja ein bisschen dörflicheren Bereich. Und gerade die flachen Dörfer, das hast du bestimmt bei dir zu Hause auch, da stürmen denn die Lebensmittelmärkte ab und Einkaufsmöglichkeiten gingen zurück.
Ja, die sind schon mittlerweile weg hier. Das ist gibt es
Genau,
nur noch die Supermärkte.
und nun stellen wir vor, sowas gibt es intergalaktisch doch auch. Du hast dort auch die Zentren, wo das Leben tobt und die Konzerte und was weiß ich nicht alles. Und dann hast du auch so Planeten, die leider schon mal ein bisschen abseits der Route sind. Und mein intergalaktischer Milchmann ist praktisch wie die Bäcker, die über die Dörfer fahren, auch mit so einem etwas älteren VW-Bulli unterwegs,
Ja.
um da Milch zu verkaufen oder frische Brötchen oder Zeitschriften oder ähnliches. Und genauso habe ich meinen intergalaktischen Milchmann konstruiert, der denn seinen Lebensunterhalt damit verdient, mit einem nicht besonders großen kleinen Frachter so eine Planeten abzugrasen. Und dann eben auch unwahrscheinlich viel schräge Sachen erlebt.
Das wäre
Wie
also
ist
auch
denn
was für dich sozusagen.
Ja, und mit so einem Ding dann mal durch die Gegend zu dudeln, vielleicht nicht, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, ne? Also ich will ja nur keine Zeitschriften auf irgendwelche Planeten verkaufen, aber einfach mal mit dem Ding dann mal durch die Gegend zu dudeln und das Universum kennenzulernen, das wär's was.
Du könntest ja deine Romane verkaufen in der Galaxis.
Ja, zum Beispiel. Meine allererste Kurzgeschichte, ich weiß nicht, wie alt ich da war, da war ich, ach, ich glaube, zweistellig war ich schon. Da hing bei mir an der Wand eine Perry Rhodan Weltraumkarte. So, und das hier ist auch eine Kurzgeschichte, die wurde damals auch mal veröffentlicht, die hatte ich denn mal geträumt. Die war denn so, dass der Junge aufwachte und feststellte, die Sterne funkeln ja so, das ist ja fast wie echt. Und dann stellte er fest, dass er in diese Karte reinsteigen kann. Und denn wie ein Raumschiff, dort das durch das dortige Universum fliegen kann und Sonnen und Planeten besuchen kann, denn aber auch die Tücken kennenlernt und leider dieses Abenteuer nicht überlebt.
Das ist aber
Und
schade.
dementsprechend wundern sich denn die Leute am Morgen, wie er denn eine derartig verstümmelte, verbrannte Leiche in einem verschlossenen Kinderzimmer morgens auftauchen kann. Gott sei Dank war ich es nicht, sonst wäre ich jetzt nicht tot. Ne? Aber auch dort merkst du völlig schräge Geschichte. Nicht unbedingt auch wieder periodenmäßig, sondern es war nur diese riesige Weltraumkarte. Das hätte auch sonst von irgendeinem anderen Teleskop geschossen sein
Ja, klar.
können. Und da bin ich wohl nachts drauf guckend irgendwie eingenickt und dann bin ich in der Nacht aufgewacht und hatte diese Geschichte komplett im Kopf. Sagte, toll. Dann habe ich die noch, da ich nicht Schreibmaschine schreiben konnte, einfach handschriftlich niedergelegt, später mal abgetippt und ich weiß gar nicht, in welchem Magazin das damals veröffentlicht wurde. Ich glaube, Black Flash war das. Das war hier so Norddeutschland vom Fandom, Science-Fiction-Fandom, irgend so ein Magazin. Da wurde die, glaube ich, mal abgedruckt. Und ich war stolz wie Oscar, meine erste Kurzgeschichte.
Na
Da war ich
klar.
dann 14, 15. Grottenschlecht. Die habe ich irgendwann mal überarbeitet, um auch mal die ganzen stilistischen Fehler rauszubekommen. Aber gut, das war dann meine allererste Kurzgeschichte. Und zu der Zeit hatte ich auch so die Idee zu meinem allerersten Roman.
Es hat ja dann noch ein
Und
paar
ich
Jahre gedauert, oder?
Jahrzehnte, Jahrzehnte. Ich hatte ja erst ja Beruf, was man da so lernen muss, arbeiten, dann kam irgendwie Familie dazwischen mit Kindern und allem, was dazu gehört. Geld verdienen, Musik machen, sportliche Ambitionen hatte ich ja viele, hast ja vielleicht auch gelesen, ich habe Rock'n'Roll, Tanzsport gemacht
Ja,
durch deutsche
genau.
Meisterschaften hoch über viele Jahrzehnte. Oder bist du auch, Entschuldigung, jedes Wochenende unterwegs, verbringst die Abende in der Turnhalle zum Trainieren und nicht eben beim Bücherschreiben. Und in den 90ern hat sich das dann einfach entwickelt, dass ich mehr Zeit hatte und dann kam die Idee wieder, da war doch mal dieser Roman, der so anfängt, wie er aufhört. Ne? Und geschrieben, an die Verlage geschickt und dann das große Glück gehabt, dass ich in Paderborn an den Herrn Voss geraten bin, der das Manuskript sagte, das ist witzig, das ist echt witzig, sagt er, das machen wir mal als Kleinauflage. Ja, und der hat sich dann auch um die Vermarktung gekümmert, weil das ist ein Talent, was ich nicht habe. Ich kann viel schreiben, ich kann viel anschubsen, ich kann Leute mit ins Boot holen, ich kann tolle große Sachen organisieren, aber so geschäftsmäßig oder marketingmäßig zu arbeiten, da bin ich einer der größten Nieten, die, glaube ich, rumlaufen.
Aber dafür gibt es ja zum Glück andere, die das machen können.
Ja, wäre schön. Wäre schön, wenn mich denn mal einer finden würde und sagt, du hast so viele verrückte Ideen, wir geben dich mal in die Hände von ein paar Profis, die wissen, was man damit machen kann. Ja. Aber der Rest, ja, schauen wir mal.
Ja,
Ich
genau.
bleibe entspannt und vielleicht habe ich als Rentner mal noch mehr Zeit, noch mehr Bücher zu schreiben und dann vielleicht auch ein bisschen in die Vermarktung einzusteigen. Kann man ja auch lernen.
Ja, wobei, so wie du jetzt den Eindruck machst, wirst du bestimmt auch noch andere Sachen haben, mit denen du dich beschäftigst, wenn du in Rente bist.
Könnte auch Musik sein. Rock'n'Roll nicht mehr. Da habe ich mit 47 aufgehört. Da lag ich eigentlich in der Woche mehr auf dem Tisch des Physiotherapeuten, als dass ich in der Halle trainiert habe. Weil normalerweise hörst du Leistungssport Ende 30 auf. Es gibt wenige, die haben es so mit 41, 42 bis 47, war völlig überzogen. Aber da kam dann halt der persönliche Ehrgeiz durch,
Ja.
weil 2000 hat meine Generation aufgehört. Mit einem großen Erfolg. Wir hatten selbst so ein riesen bundesweites, eigentlich internationales Turnier ausgerichtet, mit nur einer Handvoll Leuten, haben selbst getanzt und die haben alle aufgehört. Und ich Idiot, habe einfach weitergemacht. Und dann hatte ich halt 2006, 2007, hat der damalige Trainer gesagt: Hey, wir brauchen noch einen in der Mannschaft. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen. Erst habe ich gesagt: Hab kein Mädel. Bums, hatte ich so ein 22-jähriges Mädel in der Hand. Hier, hast 2 Jahre, bring ihr alles bei. Wir wollen noch einmal auf die Deutsche. Ja, dann ging es über Landesmeisterschaften und so weiter, bis wir dann bei der Deutschen gelandet sind. Und ich habe mir das auf Video angeguckt, ich war mit meiner Leistung völlig zufrieden und seitdem habe ich auch keinen Tanzschuh mehr angehabt. Das Thema war abgeschlossen. Bin ich auch nicht böse drum. Ich habe 30 geniale Jahre erlebt, von denen ich keine Minute missen möchte, auch wenn meine Knochen dadurch jetzt kaputt sind. Das war der Spaß wert. Entschuldigung.
Aber so privat tanzt du dann doch schon noch, oder?
Nee.
Auch nicht.
Also, ich werde jetzt vielleicht mal wieder einen Tanzkurs machen, just for fun, weil meine Frau auch sehr gerne tanzt. Sie kommt aus dem klassischen Ballett und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und ja, warum nicht? Wenn wir einfach mal wieder ein bisschen just for fun tanzen, aber zurzeit keine Zeit.
Jetzt
Wir bei
kommen wir
uns
mal.
gerade. Ja, entschuldige bitte.
Ja, kein Problem. Wir haben ja immer so ein bisschen Verzögerung. Ja, wenn wir jetzt mal auf unsere Welt zurückkommen, wollte ich dich noch fragen, weil wir waren jetzt schon sehr universell unterwegs.
Okay.
Wenn du die Möglichkeit hättest, unsere Welt zu verändern, was würdest du machen?
Da komme ich auf mein erstes Buch zurück, weil dort taucht der Held Augatron mit einem riesigen Raumschiff aus. Ich war leider ein bisschen traurig, als ich Independence Day im Kino gesehen habe. Das kam ja Jahre später, aber es
Ja.
war eigentlich die gleiche Idee. Nur dieser gute Junge ist nicht der böse Vernichter, sondern er ist ein bisschen undurchsichtig. Und kein Mensch auf der Erde weiß so genau, was sie mit dem Burschen anfangen sollen. Weil er ist nicht böse, ist aber auch nicht der große Wohltäter, der seinen ganzen technischen Innereien jetzt auspackt und sagt, macht mal hier, schenke ich euch alles. Sondern er ist mit seinem riesen Raumschiff an der Erde und sagt, ich möchte euch gerne über 150 Jahre mal begleiten. Ne? Und als er den großen Vernichtungskrieg so gesehen hat, Nahen Osten oder Mittleren Osten haben wir gerade, war damals ja auch zu der Zeit mal
Ja.
angesagt, der hat einfach gesagt, die finden nicht mehr statt. Und dann hat er Bodo-like sich völlig verrückte Sachen ausgedacht, dass er zum Beispiel absolute Dunkelheit geschaffen hat oder jeglichen Stromfluss in einem bestimmten Bezirk einfach abgeschaltet hat, dank seiner technischen Möglichkeiten. Der war in einem 300.000 Jahre alten Raumschiff, war selbst genauso alt wie das Raumschiff und hatte fast unendliche Möglichkeiten der Technik mitgebracht. Und er sagte, wenn sich einer an der Straße überfallen würde oder erschossen wird, da kann ich nichts gegen machen. Aber diese Geschichten, die finden einfach nicht mehr statt. Und damit hat er sich natürlich sehr viel Feinde gemacht auf der Erde. Kannst du dir ja
Na
vorstellen.
klar.
Und die Möglichkeiten, die er damals quasi gemacht hat, um einfach mal zu sagen, denkt euch mal was anderes aus auf der Erde, Kriege gibt es nicht mehr.
Und das hat dann auch funktioniert?
Na, ich sag mal so, er hat mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Ich will nicht den ganzen Roman verraten,
Ja.
aber er hatte da natürlich enorme Schwierigkeiten, abgesehen davon, dass natürlich Verbrecher bis hin zu Diktatoren mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden waren
Und die
und versucht haben,
Waffenfabrikanten.
ja, die ihn natürlich ans Fell wollten und das auch teilweise sehr geschickt angefangen haben, bis hin zur Erpressung über Massenvernichtungswaffen, die auf der Erde verteilt wurden, weil er wollte ja, dass die Menschen nicht sterben. Bloß wie will er verhindern, dass überall auf der Welt giftige Kanülen geöffnet werden?
Tja.
Und da hat er sich natürlich auch etwas überlegt, um diese Leute zu bekommen. Das ist alles sehr spannend, sehr originell. Wieder völlig schräg, wie immer, aber natürlich auch wieder innerhalb der Geschichte plausibel. Bis hin zu der Zeit, wo die Menschen böse auf ihn wurden. Weil es ist doch klar, wenn du je vorgelebt bekommst, dass ein anderer viel mehr kann als du, viel mehr hat als du, und du ergibst dir aber nicht, obwohl es dir gut geht, entstehen natürlich Eifersüchteleien oder ähnliches. Bist noch da? Ich sehe gerade ein Bild verschwimmen.
Ja, also ich höre dich noch, ich sehe dich noch, aber so ein kleines Kästchen kommt, dass es Probleme gibt.
Jetzt bist du wieder da. Du warst eben weg.
Verrückte Geschichte. Du warst die ganze Zeit da, wir haben alles verstanden.
Schön.
Da war nur so ein kleines Kästchen, was gesagt hat, ja, Probleme mit der Internetverbindung. Komische Geschichte.
Ja.
Na,
Ja,
aber.
vielleicht geschieht auch deshalb so gut, weil ich das einfach mal durchgespielt habe. Also der Auger Tom war nicht böse, er wollte aber auch nicht mit dem großen Doktor eingreifen, mit dem großen Finger, sondern er sagte, wir haben hier eine Aufgabe, wir haben hier einen Job zu erledigen. Das ist wirklich ein Job, den er hatte. Der ist zigtausende von Jahren im Universum unterwegs gewesen, um nicht wie es, sage ich mal, bei Perioden oder so, sondern einfach mal zu gucken, was passiert, wenn man entwicklungsfähige Lebewesen findet und sie einfach nur daran hindert, sich selbst zu vernichten, wie die sich entwickeln.
Jetzt kommt gerade wieder dieses Kästchen. Hörst du mich noch?
Ja, tadellos, ich sehe dich auch gut.
Komische Geschichte. Sehr seltsam.
Naja, aber das ist eben, wenn du mich fragst, was könnte ich machen, wenn ich diese Möglichkeiten hätte, genau das würde ich machen. Einfach mal neugierig sein und sehen, wie entwickeln sich die Menschen, wenn sie nicht drei Viertel ihres Potenzials da reinstecken, sich gegenseitig zu vernichten. Weil die auf der Erde haben nach Jahrzehnten kapiert, sie können alles Mögliche machen, nur sich gegenseitig vernichten, das klappt einfach nicht.
Ja, wenn man mal
Das ist.
bedenkt, was mit den Städten passiert ist, zum Beispiel die im Römischen Reich jahrzehntelang nie Krieg gesehen haben, den Leuten
Ja.
ging es ja blendend und dann ging es halt irgendwann wieder los und naja, was der Krieg anrichtet, kennen wir ja leider alle.
Ja, leider. Und da bin ich dann vielleicht ein bisschen pazifistisch oder idealistisch, aber diese Geschichten habe ich dann im ersten Buch einfach mal durchgespielt. Die Geschichte habe ich mittlerweile auch schon mal vernünftig überarbeitet, aber hatte noch keine Lust zu, da was Neues von zu machen.
Ja.
Aber das war halt die Idee und er hat halt es geschafft, idealistisch gesehen vom Autor aus, dass nach 150 Jahren die Menschen sich mit kleinen Lenkhilfen, die er denn doch nutzen musste, weil sonst nicht geklappt hätte, die Menschen dahin zu bekommen, dass sie sich, sage ich mal, als neugierige Lebewesen im Universum dargestellt haben.
Ja.
Und sich einfach mal, es gab 150 Jahre lang einfach keinen Krieg, kein Interesse daran. Ne? Und sie haben halt gesehen, dass die Erde nur ein winziger kleiner blauer Dreckhaufen ist und dass es sich nicht lohnt, sich da um einige Quadratmeter zu kloppen.
Gut, bevor wir gleich zum Ende kommen,
Jo.
weil wir sind jetzt schon ziemlich lange dabei.
Entschuldige, ja. Es passiert
Nee,
leicht.
was entschuldige, nicht entschuldigen ist doch gut. Ich meine, dafür machen wir das ja.
Okay.
Und zwar ist jetzt ein bisschen schwierig, weil du schon so viele lustige Geschichten erzählt hast, aber ich frage trotzdem gerne, ob du noch eine ganz abgefahrene Anekdote für uns hast. Oder vielleicht irgendein finsteres Geheimnis.
Ein finsteres Geheimnis. Nee, die behalte ich lieber für mich. Eine süße, ich habe so viele Sachen schon erzählt, Mann.
Ja.
Eine süße Anekdote. Ah. Du, da muss ich jetzt einfach mal passen. Wenn ich gefragt werde, ich kann dir stundenlang Sachen erzählen, aber auf Schlag jetzt irgendwas zu erzählen, das ist so, erzähl mir mal einen guten Witz von der Küste. Ich dachte, bei passender Gelegenheit kann ich den Leuten die halbe Nachtwitze erzählen, aber ich komme jetzt so schlagartig nicht auf eine tolle Geschichte oder so. Ne? Ich kann
Ist
das
kein
vielleicht,
Problem.
was ich schon mal, was ich gut finde, war der Satz, den ich damals von meinem ersten Verlag bekommen habe, von dem Herrn Voss. Das kann ich vielleicht mal einfach mal als Ratschlag für alle, auch junge Autoren mitgeben.
Gute Idee.
Ein Verlag, ein wirklicher Verlag, der es wirklich ernst meint, will immer nur am Buch verdienen, nicht am Autor. Und wenn ein Verlag ankommt und sagt, du musst jetzt zur Verminderung des Risikos einen Druckkostenzuschuss von 3.000, 5.000 oder sonst was Betrag X zahlen, dann heißt das äußerste Vorsicht, weil diese Verlage haben am Buch überhaupt kein Interesse, sondern wollen nur an das Geld des Autors, um sich an seiner Eitelkeit zu bereichern.
Sehr gut.
Und das vielleicht einfach nur mal so als Ratschlag von einem Autor, der schon seit Jahrzehnten auf dem Markt unterwegs ist. Ne? Und ich habe es Gott sei Dank geschafft, dass ich das Glück hatte, immer oder fast immer auf Verlage zu stoßen, die gesagt haben, hey, das Ding ist gut, wir versuchen es einfach mal oder wir sind in einer Nische und lass uns das auch einfach mal probieren. Und das ist das, was mein persönliches Glück, das ich einfach hatte. Ich hatte einfach Glück. Und dieses Glück wünsche ich auch allen anderen Autoren, die Lust haben, mal ein Buch zu schreiben. Sucht euch einen Verlag, auch wenn ihr länger suchen müsst. Aber diese brauchen keinen Druckkostenzuschuss, die brauchen einfach nur ein gutes Skript.
Das ist gut. Dann hoffen wir auch mal, dass der ein oder andere jetzt daran gehindert wurde, sein Geld einem Bezahlverlag in den Rachen zu stecken. Wäre schön.
Ja, genau das.
Gut, wenn man dich als Leser mal persönlich treffen möchte, gibt es da Möglichkeiten? Bist du ab und zu mal auf Messen oder Lesungen irgendwo im Umkreis in diesem Jahr vielleicht noch?
Also eine schöne Buchung habe ich auf der Norddeutschen Leserbühne. Die ist am 11. September in Hamburg. Ich glaube, wenn man das googelt, findet man das problemlos. Da sind ein paar Handvoll Autoren, die allerdings nicht ganz so viel Zeit haben, ihre Werke zu präsentieren. Da freue ich mich aber drauf, weil gerade so die Mischung ist das, was so toll ist. Und da ich selbst gerade dabei bin, ein Haus zu bauen, bin ich am Wochenende relativ doll eingebunden, weil ich muss natürlich irgendwann das Geld verdienen fürs Haus. Und um Geld zu sparen, muss ich ja natürlich auch ein bisschen was selber machen. Das heißt, zurzeit sind meine Aktivitäten, was jetzt Lesungen angeht, etwas eingeschränkt. Ich hoffe aber, dass spätestens nächstes Jahr die Geschichte wieder etwas mehr losgeht. Und da bin ich mit Sicherheit offen für alle Geschichten, die auch der Amrum Verlag dann macht. Wenn er denn in Leipzig ist oder auf einer Frankfurter Buchmesse oder so, dann würde ich mich auch da freuen, wenn ich mich mit reinhängen dürfte, mit Lesungen helfen oder mit einfach verrückten, spacigen Ideen, mit denen man den Stand denn vielleicht auch mal ein bisschen besser präsentieren kann in der riesigen Menge von anderen Stellen.
Das stimmt. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Wir haben ganz viel lustige und ja auch nachdenkenswerte Sachen zu hören bekommen. Es hat auch richtig Spaß gemacht.
Das freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Mir hat es auch Freude gemacht. Du merkst, ich bin eine norddeutsche Labertasche und so wie du mich hier erlebt hast, bin ich eigentlich auch in allen meinen Jobs. Ob ich auf der Bühne stehe, Musik mache im Job oder bei Lesungen oder anderen Geschichten. Ich lese auch aus den Büchern, so ist es nicht. Aber es gibt ganz, ganz viel Hintergrundinfos, Anekdoten, lustige Geschichten, die ich einfach dann im Laufe der Geschichte erlebt habe. Und ich bemühe mich eigentlich immer darum, dass die Leute sagen, hey, war ein schöner Abend. Und wenn Sie das sagen, egal ob Sie ein Buch kaufen oder nicht, dann freue ich mich.
Prima. Also dann, Dankeschön.
Ich danke dir auch und wünsche dir viel Spaß auch beim nächsten.